Die kann man lösen und man erhält Quadratwissen. Und zwei Lösungen der quadratischen Gleichung. Gut, das heißt, wir hätten Konvergenz gegen Wurzel 2. Wir haben aber bei dem ganzen Stillschweigen vorausgesetzt, dass AN überhaupt eine konvergente Folge ist. Das ist ja nicht klar. Die Folge ist ja vielleicht gar nicht konvergent, das stimmt diese Argumentation gar nicht. Das heißt, man muss sich jetzt nachträglich noch überlegen, dass diese Folge tatsächlich eine konvergente Folge ist und daher Wurzel 2 dann wirklich der Grenzwert ist. Na gut, einerseits, wie kann man anfangen? Also A0, das habe ich vergessen, A0 muss 1 sein. So setzen wir das einmal voraus. Und dann mit dieser Bedingung, also die Rekursion, die hier gegeben ist, und der Anfangswert A0, damit können wir also alle Folgen wieder ausrechnen. Das kann man natürlich an. Da kann man jetzt also beginnen, mit dem Computer beispielsweise ein paar Folgen wieder auszurechnen und mal zu schauen, was ist da los. Wenn man das tut, dann wird man feststellen, die Folge, sie wächst zunächst, dann fällt sie wieder, dann wächst sie wieder ein bisschen, dann fällt sie wieder. Also monoton dürfte sie nicht sein. Vielleicht irgendwann einmal, ab hinreichend großen N, halt haben wir Monotonie, vielleicht auch nicht. Also beim Betrachten der ersten paar Glieder schaut es nicht monoton aus. Also wir dürfen hier keine monotone Folge vorliegen haben. Was fällt noch auf? 1 ist kleiner gleich, an ist kleiner gleich 2. Alle Werte, die man so antrifft, bei diesen Rechnungen liegen zwischen 1 und 2. Na gut, dann ist das die erste Vermutung, mit der wir starten. Vermutung, das gilt hier. Beweis dieser Vermutung, vollständige Induktion. Das ist jetzt der erste Ansatz. Wenn man das macht, das kennen Sie, ja, vollständige Induktion haben Sie ganz am Anfang schon kennengelernt und fleißig geübt in den Übungen. Also das kann man machen und es funktioniert auch. Das heißt also, diese Behauptung kann man beweisen mit vollständiger Induktion. Führe ich vor. Also wissen wir jetzt, das ist eine beschränkte Folge. Gut, wenn die Folge beschränkt ist, dann schaut das schon mal gut aus. Beschränkt durch 1 nach unten, durch 2 nach oben. Und jetzt können wir uns anschauen, was ist der Abstand von an minus an. Und wir setzen dabei voraus, dass n größer ist als m. Na gut, setzen wir die Rekursion ein. Das ist nichts anderes als der Betrag von 2 plus an minus 1 dividiert durch 1 plus an minus 1 minus 2 plus an minus 1 dividiert durch 1 plus an minus 1. Einfach eingesetzt in die Rekursion. An und an kann man mit Hilfe der vorigen Folgen gehen oder des vorigen Folgen direkt darstellen. Das kann man auch gemeinsam in den Nenner bringen. Und man erhält dann, das ist der Betrag von, nachdem man alles vereinfacht, was sich da vereinfachen lässt, ist, dass der im Nenner steht dann 1 plus an minus 1 mal 1 plus an minus 1 und im Zähler steht dann an minus 1 minus an minus 1. Das ist eine elementare Umformung, die Details lassen wir weg. Man kann also das Ganze auf die Form bringen. So, jetzt schauen wir uns den Nenner einmal an. Das ist 1 plus ein Folgenglied. Und wir wissen, das Folgenglied liegt zwischen 1 und 2. Das heißt, dieser Faktor hier ist größer gleich 2. Der zweite Faktor des Nenners ebenso. Das heißt, das Ganze ist gleich 1 Viertel mal Betrag von an minus 1 minus an minus 1. Also ich habe jetzt wieder umgedreht, aber ein Vorzeichenwechsel tut ja nicht weh beim Betrag. Das heißt, was sehen Sie hier? Wenn Sie eine Folge haben, A0, A1, A2 und so weiter, dann ist irgendwo hier das AM und irgendwo hier das AN. N war größer als M, das heißt, das ist in der Reihenfolge, dreht es auf. Wenn wir 1 nach links gehen, also wenn wir das Lichtabstand hier anschauen, und wir gehen 1 nach links, dort treffen wir AN-1 bzw. AN-1. Und diese Ungleichung sagt Folgendes. Wenn Sie den Abstand dieser beiden Elemente anschauen, dann ist der nicht größer als ein Viertel des Abstandes der beiden vorigen Elemente. Also wenn es um 1 nach links geht oder wenn es um 1 nach rechts geht, heißt es, Sie bekommen einen Faktor ein Viertel dazu. Das Ganze wird also kleiner. Ja, der Abstand dieser beiden hier ist mindestens viermal so groß wie der Abstand von diesen beiden. Das heißt, wenn ich noch einmal um 1 nach links gehe, dann bekomme ich wieder einen Faktor ein Viertel. Und so weiter. Das heißt, wir können einfach, gehen wir einfach so weit, bis wir hier sind. N Schritte nach links und betrachten dann den Abstand, hier natürlich auch N Schritte nach links. Dann haben wir den Abstand A0 minus AN minus M. Und mit jedem Schritt nach links haben wir einen Faktor ein Viertel bekommen. Das heißt, wir bekommen hier 1 durch 4 hoch N. So, jetzt wissen wir aber, A0 ist 1. Und das hier liegt zwischen 1 und 2. Das heißt, da steht 1 minus irgendeine Größe, die zwischen 1 und 2 liegt. Das liegt also zwischen 1 minus 1, das ist 0, und 1 minus 2, das ist minus 1. Das heißt, dieser Betrag hier, der liegt zwischen 0 und minus 1, also das, was in den Betragsstrichen steckt. Der Betrag selber liegt daher zwischen 0 und 1. Das heißt also, der Betrag von A0 minus AN minus M ist kleiner gleich 1. Und wenn wir das Ganze jetzt benutzen, steht da AN minus AM ist kleiner gleich 1 durch 4 hoch n. Na, Sie sehen jetzt, wenn Sie nur weit genug nach hinten gehen, das heißt, m ist der kleinere der beiden Indizes, dann ist das m also hinreichend groß, dann können Sie mit dem 1 durch 4 hoch n kleiner werden als jede beliebige vorgegebene Schranke Epsilon. Ja, wenn ich mir Epsilon vorgebe, dann sage ich, wählen Sie m so groß, dass 1 durch 4 hoch n kleiner ist als Epsilon. So eine n findet man. Und wenn Sie dann zwei Folgenglieder auswählen, mit der Eigenschaft, dass beide Indizes so groß sind oder noch größer als dieses n hier, als dieses n hier, dann ist der Abstand dieser beiden Glieder kleiner als 1 durch 4 hoch m, also kleiner als Epsilon. Mit anderen Worten, diese Folge ist eine Cauchy-Folge. Wenn es eine Cauchy-Folge ist, dann ist sie eine konvergente Folge. Das heißt, diese Voraussetzung, mit der wir hier gearbeitet haben, um den Grenzwert zu berechnen, die gilt. Und damit gilt also das hier, was wir uns hier überlegt haben. Die andere Lösung dieser quadratischen Gleichung liegt nicht zwischen 1 und 2 und kommt daher nicht als Grenzwert in Frage. Also diese Folge konvergiert gegen 2. Das ist damit gezeigt. Da geht nur zu 2. Wir wollen uns jetzt mit speziellen Folgen beschäftigen, mit dem sogenannten Reihen. Und ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie ein Sparbuch her und zahlen Sie dort jedes Monat einen fixen Betrag ein. Dieser Betrag heißt der B. Was passiert dann? Ganz am Anfang zahlen Sie B ein. Also ist Ihr Kapital gleich B. Nach einem Monat verzinst sich dieses Kapital mit einem Zinsfaktor Q. Das ist 1,00000 irgendwas und dann kommen ein paar Zahlen. So hoch sind die Kapitalzinsen derzeit nicht. Und nach einem Monat zahlen Sie dann wieder B ein. Das heißt, Ihr Kapital nach einem Monat ist das. Warten Sie wieder einen Monat, da verzinst sich dieser Teil mit dem Faktor Q, dieser Teil mit dem Faktor Q und Sie zahlen wieder eine Rate ein und Ihr Kapital ist das. Ja, Sie sehen, was passiert. Nach n Monaten bekommen Sie B Q hoch n minus 1 plus B Q hoch n minus 2 plus und so weiter plus b q plus b oder anders gesagt b mal 1 plus q Quadrat plus und so weiter plus q hoch n minus 1. Ja, nach n minus 1 Monaten ist das Ihr Kapital. Kn ist natürlich eine Folge von Zahlen. Ja, die Folge der Beträge, auch die auf diesem Sparbuch liegen, nach n minus 1 Monaten. Aber diese Folge ist gleichzeitig von einer ganz speziellen Bauart. Diese Folge ist nämlich aufgebaut als Summe von Termen. Ja, wenn Sie von Kn nach Kn plus 1 gehen, geben Sie hier nur einen weiteren Summanden dazu. Die anderen Summanden bleiben so, wie sie sind. Also das heißt, Sie nehmen einen Term, Sie summieren auf und geben immer einen weiteren Summanden dazu. Und so ist Ihre Folge aufgebaut. Und das führt auf den Begriff der Reihe. Also eine Reihe nennt man eine formale Summe der Form Summe n gleich 0 bis unendlich an. An ist eine Folge und eine formale Summe dieser Art heißt Reihe. So, formale Summe sage ich deswegen, weil wir haben hier unendlich viele Summanden und beim Rechnen mit unendlich vielen Summanden kann einiges passieren, was man nicht erwarten würde. Insbesondere wenn Sie eine Summe mit unendlich vielen Summanden haben, ist diese Summe im Allgemeinen weder kommutativ noch assoziativ. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil bei endlichen Summen ist das kein Problem. Das heißt, man muss sich fragen, ja, wie soll ich das jetzt aufsummieren? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich summiere das einfach auf, weil es ist eben nicht kommutativ, nicht assoziativ. Es entspricht nicht den normalen Rechenregeln sozusagen. Also muss man sich dann ein bisschen aus der Patsche helfen, indem man Folgendes macht. Betrachten Sie die Folge Sn, wo Sie einfach die ersten n Summanden von k gleich 0 bis n ak aufsummieren und dann abbrechen. Das ist auch eine Folge von Zahlen, das ist auch eine endliche Summe, da ist ganz klar, wie ich das zu rechnen habe. Und das nennt man die Partialsummenfolge. Und eine Reihe ist zunächst nur eine formale Summe, aber eine Reihe wird auch immer interpretiert als ihre Partialsummenfolge. Damit sind wir wieder im Reich der Folgen und können alles, was wir dort haben, auch ausnutzen. Insbesondere sagt man, der Grenzwert, Summe n gleich 0 bis unendlich, an, also der Wert dieser Summe, ist gleich der Limes n gegen unendlich Sn. Der Wert einer unendlichen Summe ist definiert als der Grenzwert ihrer Partialsummenfolge. Und damit gibt es nichts mehr zu diskutieren, ja, welche Reihenfolge soll ich aufsummieren und darf ich Klammern setzen etc. Das ist jetzt alles kein Thema mehr. Wie ist das aufzusummieren? Bestimmen Sie die Partialsummenfolge und berechnen Sie Ihre Grenzwert. Das ist die Summe. Und natürlich spricht man dann auch davon, dass eine Summe an n gleich 0 bis unendlich konvergent ist bzw. divergent, je nachdem, ob Sn bzw. also Sn konvergent bzw. Sn divergent ist. Ja, das ist klar, wenn wir sagen, die Summe, der Wert der Summe ist der Grenzwert der Partialsummenfolge, der muss ja gar nicht existieren, es gibt ja Folgen, die keinen Grenzwert besitzen. Aber die Eigenschaften dieser Reihe sind einfach definiert als die Eigenschaften der zugehörigen Partialsummenfolge. Gut, Reihen haben einen Vorteil gegenüber gewöhnlichen Folgen. Man kann mehr mit ihnen anstellen, also man kann bessere und genauere Konvergenzuntersuchungen durchführen, wenn man eine Folge in Form einer Reihe darstellt. Und als ersten Satz einmal über Reihen im Allgemeinen. Aus der Konvergenz einer Reihe folgt, dass die Reihenglieder, das sind also die einzelnen Quanten, eine Nullfolge sein müssen. Wenn das nicht so ist, dann ist diese Reihe ganz bestimmt nicht konvergent. Warum ist das so? Ja, wir setzen voraus, dass wir eine konvergente Reihe haben, das heißt, wir setzen voraus, dass die Partialsummenfolge einen Grenzwert besitzt. Also die Partialsummenfolge Sn konvergiere gegen den Grenzwert S. Das ist unsere Voraussetzung. Jetzt wissen wir, die Folgenglieder An, die können Sie ja darstellen. Wie kriege ich die? Indem ich einfach die Partialsumme bis zum n-ten Term aufsummiere und alles, was davor ist, wieder subtrahiere. Das heißt, An lässt sich schön darstellen als Differenz Sn minus Sn minus 1 als Differenz zweier aufeinanderfolgender Terme der Partialsummenfolge. Ja, und jetzt wissen Sie, Sn konvergiert gegen S. Sn minus 1, ja, da sind Sie nur 1 hinten. Das heißt, wenn ich eine Epsilon-Umgebung von S wähle und es sind fast alle Sn da drinnen, dann sind auch fast alle Sn minus 1 da drinnen. Also das ist ja nur ein Shift um 1, da passiert ja nichts. Das heißt, sowas verändert den Grenzwert sicher nicht. Auch Sn minus 1 konvergiert gegen S und daher konvergiert die Differenz gegen 0. Und das ist fertig. Also das erste elementare Resultat. Konvergente Reihen haben immer eine Nullfolge als Folge ihrer Quanten. Die Frage ist, kann ich umgekehrt auch argumentieren? Kann ich sagen, wenn die Summanden eine Nullfolge sind, das heißt, es geht immer weniger dazu, garantiert mir das die Konvergenz der Reihe? Und die Antwort ist nein. Betrachten Sie die Reihe Summe über alle n größer gleich 1, 1 durch n. 1 durch n ist eine Nullfolge. Okay? Aber diese Reihe, das ist also 1 plus 1/2 plus 1 Drittel plus 1 Viertel plus 1 Fünftel plus 1 Sechstel plus 1 Siebtel und so weiter. Und das hier, wenn man jetzt die Partialsummen anschaut, dann ist das hier sicher größer gleich. Ja, sogar echt größer. 1 plus, ja, schreiben wir größer gleich. Wenn man die Partialsummen nämlich betrachtet und wenn man hier abbricht, hat man Gleichheit. Wenn man hier abbricht, haben wir immer noch Gleichheit. Das hier ersetzt sich beide durch ein Viertel. Das heißt, wenn wir hier abbrechen, ist das Sn der oberen Reihe, die Partialsumme der oberen Reihe, größer als die Partialsumme der unteren Reihe. Diese Terme, ein Achtel, haben wir da noch. Diese Terme ersetzt sich alle durch ein Achtel. Und Sie sehen also jetzt, die Partialsummen der oberen Reihe sind niemals kleiner als die Partialsummen der unteren Reihe. Ja, das ist, ich schreibe das jetzt also so an, dass ich sage, diese Reihe ist größer gleich dieser Reihe. Ich meine damit, dass die Partialsummen, nennen wir sie Sn1, das sind die Partialsummen dieser Reihe, ist immer größer gleich Sn2, das sind die Partialsummen dieser Reihe. Das meine ich mit dieser Ungleichung. Wenn ich sage, eine Reihe ist größer gleich einer anderen Reihe, dann meine ich immer das, dass die Partialsummen sich so verhalten. Aber die zweite Folge ist eben, das ist 1 plus ein Halb, das ist auch ein Halb, das ist auch ein Halb und so weiter. Sie sehen also, diese Partialsummenfolge überschreitet jeden Wert der Form 1 plus ein Halb plus ein Halb plus ein Halb plus ein Halb und ein paar Mal halb ein Halb. Jede Zahl, die sich so darstellen lässt, wird durch diese Reihe, durch diese Summe, durch diese Folge überschritten. Und diese Werte 1 plus ein Halb plus ein Halb plus ein Halb, die werden beliebig groß. Klarerweise nehmen Sie nur oft genug ein Halb. Das Ganze wird also beliebig groß. Das heißt, der Grenzwert dieser Reihe, der Grenzwert dieser Summe ist unendlich und damit auch der Grenzwert der unteren Reihe. Ja, die Summe hier unten, das ist unendlich nach Definition als Summe der Partialsummenfolge, der Grenzwert der Partialsummenfolge. Und damit ist also auch das, damit muss auch diese Folge hier gegen unendlich konvergieren. Also die Summe dieser Reihe hier ist gleich unendlich. Das ist also nicht konvergent. Es ist bestimmt divergent. Also die Summe 1 durch n, n größer gleich 1, ist gleich unendlich. Und das ist die harmonische Reihe. Die harmonische Reihe wird eine wichtige Rolle spielen beim Vergleich von Reihen bei Konvergenzuntersuchungen. Also wichtig zu merken, eine konvergente Reihe hat immer eine Nullfolge als Folge ihrer Summanden. Die Umkehrung ist nicht gegeben. Und das elementarste Beispiel ist eben die harmonische Reihe. Die Summanden bilden eine Nullfolge, die Summe geht aber gegen unendlich. Gut. Weitere Beispiele von wichtigen Reihen, neben der harmonischen Reihe, gibt es die sogenannte geometrische Reihe, Summe Q hoch n, n größer gleich 0, gleich 1 plus Q Quadrat plus und so weiter. Das heißt, die Summanden bilden eine geometrische Folge, das haben wir schon kennengelernt, geometrische Folge heißt der Quotient zweier Aufeinanderfolge der Summanden ist immer ein und dieselbe Zahl, in dem Fall Q. Das hier nennen wir eine geometrische Reihe und da kann man sich fragen, konvergiert diese geometrische Reihe und wenn ja, in was? Na, wir wissen bereits, dass Q hoch n eine Nullfolge bildet, genau dann, wenn der Betrag von Q kleiner ist als 1. Das haben wir uns bereits überlegt. Das heißt, wenn der Betrag von Q größer gleich 1 ist, dann bieten die Summanden keine Nullfolge und die Reihe ist daher divergent. Und in diesem Fall ist die Reihe möglicherweise konvergent. Ja, Nullfolge ist noch nicht hinreichend, also wie wir es gesehen haben, das reicht noch nicht. Aber möglicherweise ist es konvergent in diesem Fall und dann kann man sich fragen, na, wenn ja, was ist der Grenzwert? Ja, die Partialsummenfolge Sn, das ist also nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n, q hoch k. Da das ist die Tertialsumme, also ich gehe 1 plus q plus q Quadrat plus und so weiter, plus q hoch n und dann höre ich auf. Das heißt, Sn minus Q mal Sn. Was ist das? Das ist 1 plus Q plus Q Quadrat plus und so weiter plus Q hoch N. Und dann subtrahieren Sie einfach alle diese Terme mit Q multipliziert. Ja, machen wir keine Nebenrechnung. 1 plus Q Quadrat plus und so weiter plus Q hoch N. Minus Q plus Q Quadrat plus und so weiter plus Q hoch N plus Q hoch N plus 1. Das subtrahieren Sie da. Aber da gibt es eine starke Überschneidung. Ne? Die Terme Q, Q Quadrat bis Q hoch N, die kommen sowohl in der oberen als auch in der unteren Zeile vor. Die fallen also alle weg. Das Einzige, was überlebt, ist 1. Und Q hoch n minus Q hoch n plus 1. Von der linken Seite können Sie 1 minus Q herausheben und Sie erhalten Sn ist gleich 1 minus Q hoch n plus 1 dividiert durch 1 minus Q. Q ist betragsmäßig kleiner als 1, das heißt, also die Division ist zulässig. Da dividiere ich sicher nicht durch 0. Und jetzt können Sie aber leicht den Grenzwert bilden, mit Hilfe der Rechenregel für Grenzwerte. Limes eines Quotienten ist Quotient der Limiten. Ja, unten steht was Konstantes. Das heißt, der Limes von Sn ist gleich der Limes von 1 minus der Limes von dem minus dividiert durch Limes von dem minus Limes von dem. Ja, unten ist alles konstant, also das ist 1 durch 1 minus q. Q hoch n plus 1 konvergiert gegen 0. Das heißt, der Limes ist einfach 1 durch 1 minus q. Und wir können daher sagen, eine geometrische Reihe konvergiert genau dann, wenn die Folge ihrer Summanden eine Nullfolge ist, also wenn der Betrag von q kleiner als 1 ist, und dann konvergiert sie gegen 1 durch 1 minus q. Andernfalls ist sie divergent. Ja, man kann sogar noch ein bisschen genauer sein. Für q gleich 1 ist die geometrische Reihe bestimmt divergent, das heißt, sie konvergiert gegen plus unendlich. Für q gleich minus 1 haben Sie die Reihen. (1, -1, +1, -1, +1, -1) und so weiter. Das ist also der Fall q gleich minus 1. Und in dem Fall kann man auch leicht sehen, dass das Ganze, also dass unendliche Summen gewisse problematische Eigenschaften haben. Denn man könnte zum Beispiel sagen, na klar, man wird es doch einfach. Dann steht hier 0 plus 0 plus 0 und das ist doch 0. Aber ich hätte es ja auch anders machen können. Dass ich sage 1 minus 1 minus 1 minus 1. Ich hätte es doch auch so klammern können. Und jetzt ist es auf einmal 1. Also Sie sehen, Addition mit unendlich vielen Summanden ist nicht assoziativ. Wir können also Klammern Probleme bekommen. Hängt immer davon ab, wie man die Summanden zusammenfasst. Ja, deswegen müssen wir eben über die Partialsummenfolgen ausreichen. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie die Partialsummenfolge dieser Reihe anschauen, dann heißt es, Sie hören einmal hier auf, ist 1. Dann nehmen Sie 1 minus 1 ist 0. Dann nehmen Sie den dritten 1 dazu, ist wieder 1. Und so weiter. Also das ist die Folge der Partialsummen. Und die ist offensichtlich nicht konvergent, sondern hat zwei Anknüpfungspunkte, nämlich 0 und 1. Dann hat die Reihe auch zwei Anknüpfungspunkte, nämlich 0 und 1. Kapitel 3, das von Zeit zu Zeit auftritt, ist das Phänomen der Teleskopsumme. Folgendes Beispiel dazu: Summe n größer gleich 1, 1 durch n mal n plus 1. Wenn Sie sich diese Reihe hier anschauen, hat die einen Grenzwert, wenn ja, gegen welchen Wert konvergiert das? Dann kann man sich die Summandennummer anschauen und sagen, 1 durch n mal n plus 1. So gefällt mir das nicht. Ich hätte gern die Faktoren im Nenner getrennt. Dann machen Sie etwas, was man Partialbruchzerlegung nennt. Trennen Sie den Nenner auf. Das ist also das Umgekehrte von auf gemeinsamen Nenner bringen. Ja, da haben wir also ein Produkt, das ist also der gemeinsame Nenner. Das muss stammen von irgendeinem Term der Form a durch n plus b durch n plus 1. Wenn ich diese beiden Terme hier auf gemeinsamen Nenner bringe, dann sollte ich hier landen. Jetzt kann man sich überlegen, was rauskommt. Multiplizieren Sie mit dem gemeinsamen Nenner, dann steht hier 1 ist gleich a mal n plus 1 plus b mal n. Und jetzt steht auf beiden Seiten ein Ausdruck, ein Polynom in n. Und Polynome sind genau dann gleich, wenn ihre Koeffizienten gleich sind. Ja, Sie können das natürlich umschreiben in folgender Form. Das ist doch nichts anderes als, fassen wir die beiden n-Terme zusammen. Ja, das ist a plus b mal n plus a. Das heißt, wir haben jetzt ein Polynom in n mit Koeffizienten a plus b bzw. a. Und auf der linken Seite haben wir auch ein Polynom mit n, nur die Koeffizienten heißen hier 0 und 1. Die müssen aber übereinstimmen. Das heißt also, dieser 1er, den schreibe ich jetzt als 0 mal n plus 1. Diese 0 hier, das ist der Koeffizient von n, das muss also auf der rechten Seite genau der Koeffizient von n sein. Das muss also dieses a plus b sein. Und dieser 1er hier, der muss dieses a sein. Das heißt, a ist 1 und b ist minus 1. Wir können also die Summanden, die hier sind, darstellen als a ist 1, haben wir gesagt, 1 durch n minus 1 durch n plus 1. Und das ist aber jetzt eine bequeme Form, denn damit können wir jetzt die Partialsummen ausrechnen und damit den Grenzwert dieser Reihe. Denn was sind die Partialsummen dieser Reihe? Sn ist also gleich die Summe k gleich 0 bis n, 1 durch k minus 1 durch k plus 1. Das ist die n-te Partialsumme. Das ist eine endliche Summe, das heißt, hier kann ich umordnen, wie ich möchte, da kann ja nichts passieren. Das ist also 1 k durch n natürlich. Ja. K. Also 1 plus 1,5 plus und weiter plus 1 durch n, das kommt von hier, oder schreiben wir es vielleicht in der Reihenfolge auch, wie das da steht, das ist 1 minus 1,5, das ist der erste Summe, plus 1,5 minus 1 Drittel, das ist der zweite Summe, plus 1 Drittel minus 1 Viertel, das ist der nächste Summe, und so weiter. Der vorletzte ist 1 durch n minus 1 minus 1 durch n und der letzte ist 1 durch n minus 1 durch n plus 1. Und Sie sehen, da gibt es Überschneidungen, also da gibt es Überlappungen dieser Art. Die beiden Halben dürfen sich weg. Die beiden Drittel ebenso. Ja, dieses Viertel mit dem Viertel, was hier nicht mehr da steht, aber was da ist, ebenso. Letztendlich die zwei Terme, die zwei Terme. Und das Einzige, was hier überlebt, ist der allererste Term, der Einser. Und der allerletzte Term, das 1 durch n plus 1. Das heißt, die Partialsummenfolge Sn ist einfach 1 minus 1 durch n plus 1. Gegen was konvergiert das? Ja, da steht eine Nullfolge, 1 minus eine Nullfolge, Das konvergiert gegen 1. Und damit können wir sagen, diese Summe ist gleich 1. Das ist also eine Teleskopsumme, weil sich das eben so wie ein Teleskop dann zusammenfalten lässt, sodass nur der Anfang und das Ende sichtbar wird. Und dann können wir ganz leicht den Grenzwert bestimmen. So, nachdem wir einige Reihenthemen gelernt haben, stellt sich die Frage, wie kann ich denn jetzt konkret Untersuchungen zur Konvergenz anstellen? Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits einmal das, was wir aus der Theorie der Folgen kennen, Reihen sind für nichts anderes als ihre Partialsummen folgen. Das heißt, das, was man über Folgen weiß, kann man natürlich hier auf Reihen übertragen. Insbesondere das Cauchy-Kriterium zum Beispiel. Das lässt sich direkt übertragen. Und andere Kriterien lassen sich ableiten. Wichtig ist zum Beispiel das Vergleichskriterium, also Vergleich mit bekannten Reihen, Vergleich mit geometrischer oder harmonischer Reihe. Also, was haben wir da mal? Cauchy-Kriterium. Wir können sagen, eine Reihe AB ist konvergent, genau dann, wenn für alle Epsilon größer als 0 ein N von Epsilon existiert, sodass für alle N größer als dieses N von Epsilon gilt, dass der Betrag Summe K gleich groß N k gleich klein n bis klein m a k kleiner ist als epsilon. Also das heißt, wenn Sie Ihre Reihe betrachten, ja, Ihre Reihe a0 plus a1 plus a2 plus und so weiter, plus da ist irgendwo dieses a groß n, plus und so weiter, irgendwo da ist das a klein n und später kommt das a groß klein n und so weiter. Also Ihre Reihe schaut so aus. Cauchy-Folge heißt, wenn wir nur weit genug hinten sind in unserer Folge, dann ist der Abstand von zwei benachbarten Folgen, von zwei beliebigen Folgengliedern, die da hinten sind, klein. So klein, wie wir wollen. Ja? Wir geben uns diesen Abstand am Anfang vor. Das heißt, wenn Sie ein Epsilon vorgeben, größer als 0, dann gilt das Gleiche natürlich für die Partialsummenfolge, das heißt die Partialsummenfolge, das ist also die Summe bis hierher, die Summe bis hierher, die Summe bis hierher und so weiter. Wenn die Reihe konvergent ist, dann ist das äquivalent damit, dass die Partialsummenfolge konvergent ist. Also die Partialsummenfolge eine Cauchy-Folge ist. Wenn die Partialsummenfolge eine Cauchy-Folge ist, heißt es, wenn ich nur weit genug nach hinten gehe, bei vorgegebenem Epsilon, da kann ich erreichen, dass die Differenz, dass der Abstand zweier beliebiger Terme der Partialsummenfolge, ja, das heißt also, ich finde ein N, es existiert so ein N, sodass der Abstand Sn minus Sn kleiner ist als Epsilon für N und N größer als dieses große N. Wenn ich nur weit genug hinten bin in der Partialsummenfolge, dann ist der Abstand zweier beliebiger Glieder in diesem Endabschnitt kleiner als das vorgegebene Epsilon. Aber diese Differenz ist nichts anderes als diese Summe. Weil die Partialsumme, das ist also die Summe bis hierher, das ist mein Sn, und die Summe bis hierher, das ist mein Sn. Konkret 1 und 1 müsste ich schreiben, wenn ich konsistent bleiben will. Und Und wenn ich die beiden subtrahiere, dann erhalte ich genau diese Summe. Das heißt, das hier ist nichts anderes als das Cauchy-Kriterium für die Partialstrukturfolge. Und damit gilt dieser Satz. Ein weiterer einfacher Satz ist das Konvergenzkriterium von Leibniz. Sie haben Folgendes, Sie haben eine sogenannte alternierende Reihe. Alternierend heißt, die Reihe hat die Bauart Summe n größer gleich 0 minus 1 hoch n an und die an sind positiv. Das heißt, es ist eine Reihe, wo die Summanden abwechselnd positives und negatives Vorzeichen haben. Wenn Sie darüber hinaus haben, dass an, die Menge der, die Folge der Summanden eine monoton fallende Folge ist, und an eine Nullfolge. Also wenn die Summanden eine monoton fallende Nullfolge bilden, dann folgt, dass die Summe minus 1 hoch n an konvergent. Also alternierende Reihen, also wenn Sie zum Beispiel die harmonische Reihe betrachten und, jedes zweite Vorzeichen ändern, diese Reihe hier, die Folge der Summanden, wenn man die Vorzeichen mal weglässt, ist 1 durch n. 1 durch n ist monoton fallend und konvergiert gegen 0. Also konvergiert diese Summe. Ja, Leibniz hat das bereits ausgerechnet, das konvergiert gegen den Logarithmus von 2. Also das kann man nachweisen. Das Kriterium sagt Ihnen allerdings nicht, wie Sie dorthin kommen, also wie Sie den Grenzwert bekommen. Es sagt Ihnen nur, es gibt diesen Grenzwert. Und der Beweis ist auch sehr einfach. Nämlich betrachten Sie die Partialsummen bis zum Wert 2n plus 1 und klammern Sie einfach zwei benachbarte Terme. Das heißt, Sie führen so eine Klammerung durch. Dann machen Sie dasselbe mit S2n. So, wie viel Moment Platz haben wir? S2n, lassen Sie das erste, den ersten Term so wie er ist und klammern Sie dann immer zwei benachbarte. Minus und weiter, minus und das letzte ist a2n, minus 1, minus a2n. Da die Folge monoton fallend ist, die Folge an, heißt es, dass jeder dieser Terme positiv ist. Das heißt, da steht eine Summe von lauter positiven Zahlen. Mit anderen Worten, diese Folge hier ist monoton wachsend. Hier steht a0 minus, das ist positiv. Das ist positiv. Also zumindest nicht negativ. Das heißt, die obere Folge ist monoton fallend. Außerdem ist die obere Folge Sn mit S2n, oder die untere Folge S2n minus 1 ist dasselbe wie S2n minus der letzte Term. Das heißt, wir wissen auch, dass diese Folge hier S2n plus 1 kleiner gleich S2n ist. Also Sie haben eine monoton fallende Folge, die von unten kommt, eine monoton wachsende Folge von unten, eine monoton fallende Folge, die von oben kommt. Die Differenz dieser beiden ist genau dieser Term hier. A2n plus 1. Beide Folgen sind monoton und beschränkt, ja, jeweils durch die andere. Also konvergent. Die Differenz konvergiert gegen 0, weil das ja eine Nullfolge ist. Also müssen Sie gegen denselben Grenzwert konvergieren. Und das ist aber natürlich der Grenzwert der Reihe, weil beides sind ja Teilfolgen und zusammengestoppelt dieselbe ganze Partialstummenfolge konvergiert, also beides gegen denselben Grenzwert. und das ist der Grenzwert. Daher ist also diese Reihe nach dem, also die alternierende Reihe konvergent